Hallo und willkommen beim Anarchistischen Radio. Um was wird es heute gehen? Wir werden drei Themenschwerpunkte haben. Zum einen zu Informationen zu den Olympischen Spielen in Kanada, dann zur Situation von den Inhaftierten in Belgrad und dann werden wir noch kurz auf die Ereignisse des Wochenendes in Dresden eingehen. Und jetzt beginnen wir mal mit einem Lied.
Ja, hallo und guten Abend. Beginnen wir gleich mit einem aktuellen Thema. Dresden in Ostdeutschland. Eigentlich für uns hier in Wien ja nicht weiter relevant, eine Kleinstadt irgendwo ganz weit weg. Und gestern fand dort jedoch europaweit einer der größten Nazi-Aufmärsche statt. Und auch aus Wien wurde hin mobilisiert und zwei große Autobusse mit vollkommen überzeugten und kampfbereiten AntifaschistInnen ist eben da hingereist, um halt eben halt diesen Nazi-Aufmarsch zu stoppen. Und gleich mal mit der guten Nachricht können wir gleich mal diese kurze Zusammenfassung beginnen. Der Nazi-Aufmarsch wurde verhindert. Die Angaben zwischen den Teilnehmerzahlen bei den Nazis schwanken, je nachdem, ob man halt Polizeizahlen glauben kann, die von 6.400 TeilnehmerInnen bei den Rechtsextremisten und Neonazis spricht. BBC spricht von 1000 TeilnehmerInnen und die Medien, die gehen auch von unterschiedlichsten TeilnehmerInnen-Zahlen zwischen 1000 und 4000 aus oder 6000 aus. Auf der anderen Seite der AntifaschistInnen sind eben halt auch sehr viele Leute angereist und haben versucht, mit einem friedlichen Blockadekonzept auch irgendwie halt viele Teile auch der Dresdner Bevölkerung einzubinden, was eben auch anscheinend gelungen ist. Es waren halt über 10.000 Menschen im Einsatz, um diesen Nazi-Aufmarsch aktiv zu stoppen. Viele haben sich auf die Straße gesetzt, haben da stundenlang in der Kälte ausgeharrt, haben Tee getrunken, haben gesungen, UNO gespielt, Parolen gerufen und haben effektiv weite Teile der Innenstadt mit ihren Körpern, mit dem Einsatz ihrer Körper blockiert. Andere haben halt ihre eigenen Aktionsformen gewählt, haben teilweise brennende Barrikaden errichtet, haben die anreisenden Nazis schon halt irgendwie versucht, also daran zu hindern, dass sie überhaupt diesen Aufmarsch gelangen. Man spricht davon, dass bis zu 12 Autobusse irgendwie attackiert worden wären und beschädigt worden sind. Und die Polizei hat sich halt irgendwie mehr oder weniger angeblich mit 7000 Beamten dazwischen gestellt und hat versucht, die Antifaschistinnen zu verprügeln, wie so häufig schon und wie wir es eher auch in Wien schon kennen. Dazu muss man sagen, dass die deutsche Polizei natürlich in der Tradition von NSDAP und Nationalsozialismus steht und dass eben leitende Funktionäre von SS-Verbänden, von NSDAP-Mitgliedern und Wehrmachtsangehörigen die deutsche Polizei nach 45 aufgebaut haben und diese Tradition natürlich jetzt bis zum heutigen Tage irgendwie in einer Art und Weise immer noch vorhanden ist. Nichtsdestotrotz haben es die Nazis auch nicht so einfach gehabt, wie sie es zum Beispiel in Wien haben. Sie konnten halt ihren Marsch halt überhaupt nicht durchführen, sind dann wieder halt evakuiert worden aus der Stadt. Und leider kam es dann am Abend noch zu unschönen Zwischenfällen in Pirna und ich glaube in Tübingen, wo eben halt einige Dutzend bis zu einige hundert Neonazis ihren Frust und ihre Aggressivität und ihr Weltbild halt irgendwie ausgelebt haben und mehrere Menschen bedroht haben und Landesbüros von der SPD und ein Bürgerbüro entglast haben. Und hier wurden auch noch mehrere Neonazis irgendwie halt festgesetzt von der deutschen Polizei. So viel zu diesem Dresdner Event von gestern. Und wir hoffen, dass alle Wiener und Wienerinnen, die da hingereist sind, gut wieder zurückgekommen sind und wünschen alles Gute und hoffentlich seid ihr das nächste Mal auch wieder dabei, wenn es darum geht, um direkte Aktionen gegen den rechtsextremen Trend. Und wir spielen jetzt gleich nochmal Musik. Hoffentlich.
Ich werde jetzt weitermachen mit Olympische Spiele in Kanada, also ein quasi aktuelles Thema, was gerade sehr viel Präsenz hat in der Medienlandschaft und quasi im öffentlichen Raum. Vancouver 2010, Winterspiele, also in Kanada gibt es gerade eine große Kampagne, die heißt No 2010 und dreht sich eben nicht nur um die Olympischen Spiele, denn in Kanada brodelt es quasi gerade. Also es ist unter anderem der G8-Gipfel im Juni dort und auch ein Treffen der NAFTA-Führungsländer, also North American Free Trade Agreement, Führungspersönlichkeiten. Also in Kanada ist ein quasi Brennpunkt, ein Treffpunkt der Herrschenden im Moment. Aber aus aktuellem Anlass jetzt ein paar Worte zu den Olympischen Spielen. Und ich nehme als Einstieg mal eine Legende, beziehungsweise einen Mythos, und zwar von dem Olympischen Fackellauf, der ein quasi großes Propaganda-Instrument ist. Es gibt weit verbreitet die Meinung, dass damals in Griechenland bei den antiken Olympischen Spielen dieser Fackellauf quasi schon Tradition hatte und dort erfunden wurde. Und, aber dem war nicht so, weil das war erst eine Erfindung der Nazis, unter anderem von der Goebbelschen Propagandamaschinerie. Und ich beginne jetzt nochmal ein bisschen auszuholen zu Vancouver Olympische Spiele. Beginne ich mal mit ein paar Sachen zu quasi Geschichte dieses Großereignisses sozusagen, um damit aufzuzeigen, in welchem Kontext dieses globale, riesige Medienereignis steht. Also die antiken Olympischen Spiele gab es in Griechenland alle 4 Jahre, so etwa von 800 vor Christus bis ungefähr 300 nach Christus. Schon damals waren die Olympischen Spiele eine Veranstaltung für die Elite oder die Herrschenden. Beispielsweise waren Sklaven oder Frauen ausgeschlossen von der Veranstaltung. Ausgehend von den griechischen Wurzeln stehen die modernen Olympischen Spiele als globales Phänomen im direkten Zusammenhang mit Kolonisation. Es ist im Jahr 1894 von einem gewissen Baron Pierre de Coubertin, der IOC, gegründet worden, dessen erster Präsident er war. Vielleicht nur kurz als Einwurf, was ist das, dieser IOC? Also das Internationale Olympische Komitee ist quasi die zentrale Autorität, die alle wichtigen Entscheidungen betreffend der olympischen Industrie fällt. Die legen unter anderem fest Austragungsorte, kümmern sich um die TV- und Lizenzdeals, quasi alle wichtigen Entscheidungen in deren Hand. Das ist ein Gremium von 114 Leuten, die fast geheim, bundmäßig organisiert sind, würde mir da als Vergleich einfallen. Also es gibt, die Treffen quasi finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Es ist relativ schwierig nachzuvollziehen, was dort genau für Entscheidungen fallen. Die werden nicht nach außen transportiert. Ja, soweit zum IOC. Also ich bin vorher stehen geblieben bei dem ersten Präsidenten und Gründer des IOCs. Und um jetzt wieder zurückzukommen auf die quasi Wurzeln von Olympischen Spielen und der Kolonialfrage, so hat dieser gewisse Herr Coubertin schon 1912 unter anderem veröffentlicht eine Broschüre mit Ratschlägen, die an die kolonialen Regime weitergeleitet worden ist, die Informationen beinhaltet, wie denn am besten der Sport als ein Machtinstrument verwendet werden kann, also zur Absicherung der Herrschenden. um diesen historischen Kontext ein bisschen abzukürzen jetzt, was waren noch wichtige, erwähnenswerte Meilensteine sozusagen in der Geschichte der modernen Olympischen Spiele? Gab es unter anderem 1932 wurden die Spiele an Deutschland, also an Berlin vergeben. Nächsten Jänner ist dann Hitler und die Nazis an die Macht gekommen. Es gab im Vorfeld der Spiele 36 zwar Proteste von jüdischen Organisationen und anderen, aber der damalige IOC-Präsident hat, der nur so am Rande ein allgemein bekannter Faschist ist und war und dann später aus USA ausgewiesen wurde aufgrund seiner Nazi-Sympathien, hat argumentiert mit den klassischen Stereotypen einer jüdischen Weltverschwörung und die Proteste wurden unterdrückt. Aber was in jedem Fall passiert ist, in 36 ist, dass mit den Nazis und der unglaublichen Propagandamaschinerie wurde eine neue Dimension eingeführt, quasi die Olympischen Spiele kommen zu einer propagandistischen Verwendung in bislang unbekannten Ausmaß und sich bewährende Muster werden dann kontinuierlich weiterverwendet. 1968 war im Vorfeld der Spiele in Mexiko das Studentinnenmassaker am Hauptplatz in Mexiko-Stadt. 1972 München, unter anderem die Attacke auf die israelischen Athleten, Athletinnen. Und was ganz auffällig ist bei dieser Sache, ist, dass egal welche Erschütterungen, die Spieler quasi durchmachen, sie werden in der Regel immer fortgesetzt, wie sich ja auch zeigt an dem im Vorfeld der jetzigen Spiele in Kanada verunglückten Bobfahrer.
Ja, vorgestern ist ein Rodelfahrer aus Georgien in dieser super schnellen Rodelbahn, die da extra gebaut worden ist für die Olympiade, zu Tode gekommen, noch bevor die Spiele überhaupt eröffnet worden sind. Gab es schon das erste Todesopfer. Das ist natürlich, weil halt spektakuläre Unfälle halt irgendwie zum Kick dazugehören. Das garantiert halt irgendwie auch die weltweite Medienöffentlichkeit und die Spannung vor den Bildschirmen. Es ist halt wirklich eine moderne Form der Gladiatorenspiele, kann man fast schon sagen, irgendwie, wo eben halt Todesopfer in Kauf genommen werden und das halt in keinster Weise dazu Anlass gibt, einmal zu unterbrechen, nachzudenken, was hier eigentlich passiert irgendwie, wenn hier junge 21-jährige talentierte und hoffnungsfrohe Menschen halt irgendwie halt da eine Rodelbahn mit 150 km/h darunter geschickt werden und so halt und dann irgendwelche Eisenträger prallen. Also das ist ja eigentlich schon mehr als zynisch, ja, wenn man das sagt, ja, das ist noch vor der Eröffnung überhaupt, aber da kann man nichts machen und wir werden die Spiele einfach so ganz normal wie geplant durchführen. Ist natürlich, steckt da viel Geld dahinter oder halt irgendwie viele Investitionen sind getätigt worden und ja, das ist halt irgendwie für mich halt irgendwie eine menschenverachtende irgendwie Grundbotschaft, die ja diese Olympischen Spiele auch vermitteln und noch größer, noch viel größer natürlich der Skandal 1972, als die gesamte israelische Mannschaft halt irgendwie von diesem Terroranschlag da halt irgendwie zum Opfer gefallen ist unter bis heute noch ungeklärten Umständen, ob die deutsche Polizei eben den Hubschrauber, mit dem die Athleten da irgendwie halt entführt worden sind, abgeschossen hat, ob das irgendwie halt ein Anschlag von den Terroristen halt selber war, das ist bis zum heutigen Tag nicht restlos geklärt. Und damals wurden die Spiele halt auch nicht unterbrochen, sondern einfach ohne der israelischen Mannschaft fortgesetzt.
Ja, wir werden jetzt weitermachen mit der Situation jetzt in Vancouver, Kanada selbst. Vielleicht noch kurz zu erwähnen, der historische Kontext war uns wichtig zu sagen, um auf die nun folgende zentrale Frage der Kolonisierung einzugehen und das quasi in den historischen Kontext zu stellen. Wir werden vorher noch ein Lied spielen, bevor wir mit dem weitermachen. zusammenfassend bleibt zur quasi Geschichte von Olympischen Spielen festzuhalten, dass es heute der große Circus Maximus ist. Es haben die Eröffnungsveranstaltung mindestens 3 Milliarden Menschen vor den Fernsehern beobachtet. Es steckt eine wahnsinnig große Industrie dahinter.
Ja, schaltet eure Fernseher einfach ab, geht hinaus, macht selber Sport, geht langlaufen, jetzt ist wirklich schöner Schnee draußen, geht spazieren irgendwie halt, geht laufen. Wir dürfen unser Leben nicht nur als Zuseher oder Zuseherin verbringen. Es ist echt ganz wichtig, unsere Autonomie in allen Lebensbereichen wieder zu gewinnen. Und dazu gehört genau solche Sportevents wie auch Fußball und so halt als Ideologie zu begreifen und auch dementsprechend zu bekämpfen.
Mit Hintergrund zur indigenen Bevölkerung. Wie nicht anders zu erwarten, sind die Indigenen von der Repression und Ausbeutung massiv betroffen. In Vancouver leben, beziehungsweise in ganz Kanada, haben gibt es einen Anteil von 5% Indigene an der Gesamtbevölkerung. Kanada, beziehungsweise die Kanada ist ja wie so viele eine Erfindung der Nationalstaatenkonzepte, aber die damalige und auch heute noch bestehende Provinz British Columbia, dort wo die Spiele stattfinden, war eine der letzten kolonisierten Regionen in Nordamerika. Und zwar sind die europäischen Kolonisatoren in den späten 1770er Jahren gekommen. Es gab in der Folge zahlreiche Erlasse, Gesetze, die die lokale Bevölkerung betroffen haben, sozusagen. Ganz zentral war etwa 1867 der Indians Act, der verfügt hat, eine Regierungskontrolle über das ganze Territorium und den Menschen, die darauf wohnen, und eine Reihe weiterer Verordnungen, auf die ich jetzt nicht genauer eingehen will. Was ist die Situation heute? In Kanada wird versucht, das Image von einem friedlichen Zusammenleben und Gleichberechtigung zu suggerieren. Ganz stark spielt das bei der Transportierung des olympischen Gedankens eine wesentliche Rolle. British Columbia, die Provinz, wird gerne als Best Place on Earth bezeichnet. Es gibt dort einen massiv hohen Lebensstandard, aber nur für Weiße und natürlich nicht für die indigene Bevölkerung, bei denen Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, hohe Selbstmordrate, Opfer von Gewaltverbrechen etc. etc. eine wesentliche Rolle spielt. Vielleicht nur am Rande zu erwähnen ist, dass auch der Großteil der Menschen, die in den Knästen sitzen, Indigene sind. Über 50% der indigenen Bevölkerung lebt in urbanen städtischen Raum. Wie ich eh vorher schon erwähnt habe, sind Verelendung und Armut wesentliche Faktoren, die die Menschen in die Städte treiben. Unter anderem bedingt durch Enteignungen und Ausbeutung von Ressourcen. Es gibt eine extrem hohe Rate an vermissten und ermordeten indigenen Frauen. Auch massiv hoch ist der Einsatz von Polizeigewalt. Es gibt immer wieder Morde an Indigenen. Mit der ganzen Kolonisierungsfrage war einhergehend immer das ein Zeichen der Gegensätzen, und zwar in Form von antikolonialen Kämpfen, die quasi mit Einmarsch der Kolonisatoren begonnen haben. Die heutige Praxis besteht darin, zumeist Straßenblockaden oder Besetzungen von behördlichen Räumen zu initiieren. Zentral und recht gut bekannt eigentlich war die Ochre-Krise 1990, wo es zu umfangreichen Straßen- und Eisenbahnblockaden gekommen ist. Oder auch ganz zentral war 1995 am Gustavson Lake. Dort gab es eine bewaffnete Erhebung von Indigenen, die sich fast bis zu einem Monat erstreckt hat, die dann brutal von Militär und Bullen niedergeschlagen worden ist. Im Rahmen der Austragungsorte von Olympischen Spielen spielt die Frage von Obdachlosigkeit immer eine wesentliche Rolle. Vertreibungen gab es auch schon die Jahre zuvor, etwa in Seoul 88, Atlanta 96 oder in Barcelona 92. Das Mittel der Wahl ist in erster Linie Obdachlose wegzusperren, sie aus den Städten rauszubringen, um ein der Öffentlichkeit, der medialen Öffentlichkeit und den Menschen hinter den Fernsehern ein sauberes Stadtbild zu transportieren. In Kanada jetzt auch wieder ganz massiv eingetreten, in Vancouver gab zahlreiche Räumungen und Vertreibungen von indigenen Menschen. Vielleicht noch ganz kurz würde ich gerne noch zu den ökologischen Folgen etwas sagen, weil da komme ich zu dem wichtigen Punkt der Proteste dagegen, gegen Olympische Winterspiele. Also einhergehend mit dem Mega-Event ist der Aufbau von Infrastruktur. Das ist in Vancouver jetzt ganz dramatisch, weil die Gegend ist ja bekannt für die schöne Landschaft und der Ausbau von Skigebieten, Industrie, Tourismus etc. führt zu massiven Eingriffen. Die Sache ist die, dass halt teilweise auch Land von Indigenen betroffen ist, die in der Regel durch schlechte Deals ihrem Land beraubt werden. Zusammenfassend würde ich noch gern sagen zu den letzten Punkt bei all diesen Olympischen Spielen oder Großereignissen im Allgemeinen ist Überwachung und Polizeirepression ein wesentlicher Faktor und es ist immer so, dass einmal eingeführte, quasi sich bewährende Muster Kontinuität haben und dann nicht mehr weggeschafft werden. Um Beispiele zu nennen, Kanada, massive Aufrüstung von Bullen in Vancouver, wird investiert in die Infrastruktur der Bullen mit neuen, schicken, gepanzerten Autos etc. Die ganze Stadt wird zugepflastert mit Überwachungskameras. Der öffentliche Raum wird immer mehr kontrolliert. Gesichtsscans und biometrische Ausstattung sind schon fast als Standard zu bezeichnen. Auch wurden die Häfen massiv ausgebaut und durch neue Sicherheitsstandards überwacht. Das wäre es soweit der Punkt zu den Olympischen Spielen.
Und ich hoffe, das waren jetzt wirklich viele und gute und nachvollziehbare Gründe, dass man halt hier bei diesen Spielen einfach nicht mitmacht. Und wie kann man nicht mitmachen? Also wirklich direkt kann man jetzt da wenig dagegen tun, jetzt mit der großen Entfernung jetzt im Hinterkopf. Aber wir können zumindest irgendwie halt die Fernsehübertragungen und Radioübertragungen und diesen ganzen Pressehype wirklich meiden und einfach den Fernseher abschalten und am besten gleich das ganze Gerät ausstecken und vor die Türe stellen oder aus dem Fenster werfen. Und es hat wirklich keinen Sinn, irgendwie diesen nationalistischen, patriotischen Hype mitzumachen, diesen Goldmedaillenregen, der auf uns dann niedergeht oder auch nicht. Oder wir haben eine Silbermedaille, wenn ich sowas schon lese, da kommt man nur das Grauen. Es ist niemals ein Wir, existiert nicht. Wir sind nicht dein Volk. Nieder mit den Olympischen Spielen. Und jetzt spielen wir nochmal Musik.
So, jetzt was zu den Leuten, die im Bellkraft inhaftiert wurden. Mal kurz was vorlesen zu Beginn. Am 4.9.2009 verhaftete die serbische Polizei in Belgrad vier Aktivistinnen der anarcho-syndikalistischen Initiative, anarcho-syndikalistische Gewerkschaft ASI. Bereits einen Tag zuvor, am 3. September, hat die Polizei zwei Hausdurchsuchungen durchgeführt. Bei einem der Betroffenen wollten sie ohne gültigen Durchsuchungsbefehl in die Wohnung eindringen. T verweigerte dies und wurde von der Polizei gebeten, auf die Wache mitzukommen, um dort ein Protokoll abzugeben. Aber anstelle des angekündigten Protokolls wurde er dort festgenommen. Auch in der Wohnung eines anderen Betroffenen konnte die geplante Hausdurchsuchung nicht durchgeführt werden. Später wurde R von der Polizei angerufen und aufgefordert, auf die Polizeistation zu kommen, um eine Aussage zu machen. Als er dort ankam, wurde er ebenfalls festgenommen. Noch bedenklicher war die Verhaftung bei I. Er war nicht zu Hause, dafür sein Vater. Diesen nahm die Polizei kurzerhand mit. Später informierte sie I telefonisch, dass sein Vater erst freigelassen werde, wenn er sich selbst persönlich bei der Polizeistation meldet. So ging die Verhaftung der sechs Anarcho-Syndikalistinnen in Belgrad vonstatten. Also Serbien ist halt ein irrsinnig korrupter Staat. bekanntes Muster. Und ja, also wie alle Staaten natürlich. Und der Grund für das Ganze eigentlich war eine Solidarität, ein Solidaritätsbekenntnis, nämlich ein Molotow-Cocktail auf die griechische Botschaft letztes Jahr. Der Molotow-Cocktail hat ja geringen Sachschaden verursacht, also ein Brandspuren an der Fassade und ein Arm Kreis wurde daneben auch noch hingesprüht. Das war alles. Nun sind die sechs Anarcho-Syndikalistinnen aber wegen internationalen Terrorismus angeklagt. Und ja, eigentlich hört man davon leider nicht viel. In Serbien selbst gab es eigentlich außer Reaktionen von Intellektuellen und einigen Linken kaum Reaktion. Von den Intellektuellen war es aber auch eher so, dass sie Vergleiche zu einem Ereignis im Jahr davor zogen, wo nationalistische und faschistische Randalen dazu führten, dass die US-amerikanische und die kroatische Botschaft angezündet wurden, die US-amerikanische komplett zerstört. Damals gab es eine Anzeige wegen erheblichen Störungen der öffentlichen Sicherheit. Und der serbische Staat vermittelt natürlich, dass er mit gleichem Maß und gleichen Mitteln gegen Rechts- und Linksextremismus kämpfen wird. Was sich hier abzeichnet, ist, wie uns schon bekannt, der Staat schützt rechts und attackiert die Linken. Was vielleicht auf mangelnde Erfahrung zurückzuschreiben ist, ist das Verhalten der sechs Inhaftierten mit Anwälten und Gericht. Von Anwaltsseite gab es nämlich eher den Rat, dass solidarische Aktionen und Proteste gefährlich wären und die für die Gefangenen nur schädlich. Was die sechs Leute leider geglaubt haben, hat Strategie. Das Ganze sollte möglichst leise ablaufen und die sechs Leute einfach ja, inhaftiert werden ohne großen Trubel. Und selbst Organisationen sich solidarisch erklären, halten diesen Rat auch ein. Also auch in anderen anarcho-syndikalistischen Kreisen ist das scheinbar ja, akzeptiert, dass Solidaritätsaktionen, seien es Kundgebungen, Demonstrationen oder etwaige andere Aktionen, schädlich sein könnten. Dem, finde ich, sollte entschieden entgegengetreten werden. Das Ganze jetzt aus aktuellem Anlass, denn am 17. Februar wird der Prozess in Belgrad stattfinden. Die Leute befinden sich, wie schon erwähnt, jetzt seit 4.9., das heißt letztes Jahr im Herbst, im Gefängnis. Und erst am 12. Oktober wurden die Aussagen von allen Verdächtigen aufgenommen. Das heißt, die saßen relativ lange ohne überhaupt zu wissen, was mit ihnen passieren wird in Haft. Und der jetzige Prozesstermin ist auch erst seit kurzem bekannt. Das Ganze auch noch ein wenig vorangetrieben, da zu der Zeit, dass die 6 Personen inhaftiert wurden, gerade ein Austausch des Personals stattfand und sich Anwälte im Streik befanden. Ja. Das war's von meiner Seite jetzt zur Erklärung des Ganzen. Wie schon erwähnt, der Prozess wird jetzt am 17. Februar stattfinden. Das sollte am Mittwoch sein. Und ja, entgegen des netten Rats der Anwälte würde ich zu Solidaritätsbekundungen aufrufen. Ich möchte mich hier für Vielfalt aussprechen. Also je nachdem, wer sich wie einbringen möchte, sollte seine Aktionen machen und nicht auf Aufrufe oder Sonstiges warten. Ziele gibt es genug. Gut, jetzt gibt es noch ein wenig Musik.
Und dann kommen wir noch zu aktuellen.
Ja, also diese Woche kam die neue Malmö Stadtzeitung aus Wien heraus, mittlerweile schon die Nummer 49, eine Nummer vor der Jubiläumsnummer. Sie bringt viele aktuelle Diskussionen und Diskurse über was so ansteht und was abgeht in Wien. Zum Beispiel 4 Seiten zu dem Prozessbeginn am 2. März gegen die kriminelle Organisation aus verschiedenen Tierrechtlerinnen und Tierschützerinnen. Unter dem Titel Smash Paragraf 278a mit dem halt hier Hintergrund, Interviews und alles Mögliche abgedruckt. Weiter ist ein Schwerpunkt zum Widerstand gegen Schwarz-Blau, das ist mittlerweile 10 Jahre her. Noch eine Diskussion über die Protestbewegung an den Universitäten und diverse kleinere kulturindustrielle und Besprechungen von Büchern, Veranstaltungen, Alltagsdiskurse. Ja, weitere Termine kommen jetzt noch.
Am kommenden Sonntag, also heute in der Woche, findet in der Medienwerkstatt im IKH das Anarchist Black Cross Café statt. Es wird dieses Mal einen Film geben, welcher ist, wie der Ankündigung zu entnehmen ist, noch nicht klar. Offen wird sein ab 17 Uhr und der Film beginnt ab 19 Uhr. Wie immer mit lecker veganem Buffet, Kaffee, Kuchen, Tee.
Am Mittwoch, dem 17. Februar, findet in der Fischerstiege 4 bis 8 im 1. Wiener Gemeindebezirk, erreichbar mit der U4 Schottenring, U1 Schwedenplatz oder U3 Herrengasse, im Rahmen des Bahö-Magazins Infocafés eine Präsentation statt, einer neuen Broschüre namens Sozialism und Barbarie, eine französische revolutionäre Gruppe von 1949 bis 1965. Dabei wird es gehen um Fragen wie, was ist eine Partei überhaupt, welche Funktionen, also was ist eine Avantgarde in sozialen Bewegungen. Also wir wollen halt dort soll grundsätzlich irgendwie diskutiert werden über die gesellschaftliche Position von den Menschen, die die Debatte machen. Und also es geht um Analyse und um die Arbeit an kritischen Begriffen. Und ich lese jetzt noch vor aus dem Vorwort irgendwie. Bedeutende Namen von Mitgliedern von Sozialisten und Barbarie sollen hier erwähnt werden, nicht um der Anbetung ihrer Persönlichkeit wegen, sondern um das Interesse am Text zu steigern. Also Cornelius Castoriadis war bei dieser Gruppe dabei, Claude Lefort, Guy Debord, der später eine eigene Gruppe mit den Sozialisten gründete, und Jean-François Lyotard, der Poststrukturalist. Und das beginnt um 19 Uhr in der Fischerstiege 4 bis 8 und sind alle Leute eingeladen, hier zu kommen, mitzudiskutieren. Es wird dann hoffentlich in eine große, allgemeine, offene Diskussion ausarten. Weitere Termine im Bahö-Magazin sind dann eine Woche drauf, also nicht diesen Mittwoch, sondern nächsten Mittwoch, findet eine Diskussion statt zu internationalen Terrorparagraphen, zum Zustand der Repression, zu den Techniken der Repression, weil es gibt ja viele Überschneidungen und Ähnlichkeiten in verschiedenen Ländern der Europäischen Union oder auch außerhalb, in Serbien, wie wir jetzt gerade gehört haben, wie in Österreich, wo diese Paragraph 278 Prozesse jetzt bald beginnen, aber auch in Frankreich, Griechenland, Deutschland, Spanien. Und bei dieser Debatte wird verglichen und diskutiert darüber, wie halt europaweit dagegen gearbeitet werden kann.
27. Februar findet eine Soli-Großdemo für die Tierrechtsaktivistinnen statt. Treffpunkt wird sein 13 Uhr am Schottentor. Ich werde jetzt kurz den Ankündigungstext vorlesen. Kundgebungseinschränkungen, generelle Demoverbote, Bespitzelungen, Personalobservationen, Wanzen, Spionkameras, Pelze an Autos, Rufdatenermittlungen, Computerrecherchen, verdeckte Ermittlerinnen, Hausdurchsuchungen, verwüstete Wohnungen mit gezogener Waffe von maskierten Menschen aus dem Bett gezerrt, Psychoterror, 3,5-monatige U-Haft. Nein, das ist keine Fiktion, auch nicht Inhalt einer Dystopie oder eines Hollywood-Polit-Thrillers, sondern bittere Realität, die Tierrechtsaktivistinnen und ihr Umfeld erfahren mussten. Dem nicht genug startet am 2. März der Prozess gegen die 10 ehemals inhaftierten Aktivistinnen in Wiener Neustadt. Allein die Tatsache, dass es zu einem Verfahren wegen § 278a Bildung und Mitgliedschaft einer kriminellen Organisation kommt, ist ein Armutszeugnis für sich. Dieser Prozess ist nicht nur ein offizieller Versuch, politische Kampagnenarbeit im Allgemeinen zu kriminalisieren und die unangenehmen Tierrechtsszene mundtot zu machen, sondern bedeutet auch für die Betroffenen einen möglichen finanziellen Ruin, lebenslange Pflichten gegenüber dem Staat, psychische Belastungen und Retraumatisierung und einen unglaublichen Einschnitt in deren Privatleben. Aber wir lassen uns nicht einschüchtern und wollen den Betroffenen unsere Solidarität zeigen, jetzt mehr denn je. Daher rufen wir zur Großdemo / Paragraph 278 am Samstag, den 27. Februar auf. Diese Demo soll als Auftakt für weitere Aktionen und Proteste vor, während und nach dem Prozess fungieren. Egal wie dieser Prozess ausgeht, solange es Paragraph 278 gibt, besteht die unweigerliche Gefahr, dass linke Strukturen, Gruppierungen etc. schamlos überwacht und kriminalisiert werden. Daher kommt zur Demo, denn getroffen hat es einige, gemeint sind wir alle. Also nochmal, Samstag, 27. Februar um 13 Uhr und alle kommen.
Im Anschluss an die Demo, oder am Abend besser gesagt, findet noch eine Party in der Ida statt, im 15. Bezirk. Und mit Elektromusik und auch einer Soli-Cocktailbar. Und sind alle auch herzlich eingeladen, die ja untertags keine Zeit haben, am Samstagabend dann noch vorbeizuschauen und solidarisch zu sein.
Im Weiteren möchte ich noch dazu aufrufen, den Prozess in Wiener Neustadt zu begleiten. Es hilft den Angeklagten auf jeden Fall, wenn sie sehen, dass nicht nur, also dass eben Solidarität aus der Bevölkerung da ist und sie nicht alleine dastehen.
Und am 2. März eben findet auch dieser internationale Aktionstag statt, eben am Tag der Prozessbeginn in Wiener Neustadt. Und watch out for Flyers, get active, do it yourself. Schließe dich mit deinen Freundinnen zusammen. Laufende Infos zum Prozess noch unter www.antirep2008.tk.
Weil wir gerade bei Veranstaltungspunkt Demos sind, es wird am 5. März eine Freiraumdemo geben mit der Forderung, die Anliegen der Projekte Hausprojekt und Wagenplatz in die Öffentlichkeit zu tragen. Genauere Infos gibt es auf der Homepage www.platzangst.blogspot.com oder auf Indymedia.
Gut, das war das anarchistische Radio in der Höhe. Und wir werden jetzt noch ein wenig Musik zum Ende spielen. Yeah. Und eine weitere Ankündigung, fast hätten wir es vergessen. Am 27.02. wird die Food Not Bombs Soli Party stattfinden. Food Not Bombs ist ein Kollektiv, das Fokio immer wieder an allen möglichen Plätzen zur Verfügung stellt. Das heißt, sie kochen auf der Straße und stellen ihr Essen gratis zur Verfügung. Denn Essen sollte kein Luxus sein, sondern für alle zugänglich. Und das umsonst. Die Party wird im EKH stattfinden, das ist Wielandgasse 2 bis 6, im 10. 4 bis 6, entschuldige. Erreichbar über U1 Keplerplatz.